Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit dem Frankfurter Virologen und Corona-Experten Martin Stürmer. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen, ich grüße Sie.
Wir haben am 26. Februar die allererste Corona-Sendung miteinander gemacht. Mhm. Seitdem sind zwei Sachen passiert. Das erste relativ banal, wir haben diese Plexiglasscheibe. Das zweite überhaupt nicht banal, Sie hatten Corona.
Richtig. Wie war's? Ja, es war ein milder Verlauf. Letztendlich habe ich Glück gehabt, Rückenschmerzen gehabt, also nicht diese typische Symptomatik, wie man es beschreibt, mit Fieber, trockenem Husten, sondern tatsächlich Rückenschmerzen, der sich von der Niere bis zur Körpermitte ausgebreitet hat. Da fängt man mal kurz an zu überlegen, ist die Lunge betroffen, weil das Atmen natürlich schwer fiel, aber nach einem halben Tag war das vorbei. Was ganz prägend war, ich habe komplett den Geruchs- und Geschmackssinn verloren gehabt für mindestens eine Woche. Und das hat sich nicht zu 100% wieder regeneriert. Also ich habe jetzt weiterhin nicht den gleichen Geruchs- und Geschmackssinn, wie ich vor der Infektion hatte.
Ihre Frau hatte sich auch angesteckt, andere Symptome, aber Geruch und Geschmackssinn bei ihr auch erstmal weg.
Genau, auch bei ihr war Geschmack und Geruch weg. Sie hatte Kreislaufprobleme, ein bisschen Kopfschmerzen, aber auch kein Fieber. Und meine Frau hat ein sehr feines Näschen gehabt und sie sagt auch, also das hat sie in der Qualität nicht mehr.
Wo haben Sie sich angesteckt?
Wir waren Skifahren in Österreich, in Tirol.
Anfang März?
Genau, Anfang März bis Mitte März. Wir waren jetzt nicht in Ischgl und wir haben auch kein Après-Ski gemacht, aber wir waren in Sölden und wir vermuten, dass es über unseren Sohn in der Skischule passiert ist.
Die Symptome Ihres Sohnes wiederum ganz anders und sehr viel kürzer als bei Ihnen?
Der hat einen halben Tag Durchfall gehabt, so ganz aus dem Nichts heraus. Das kennen wir von ihm gar nicht, weil er ist eigentlich da sehr robust. Und das ging so einen halb, dreiviertel Tag. Und der hat auch kein Fieber gehabt und sonst irgendwelche Symptomatik. Dann war wieder alles gut. Er war aber auch nie zu Hause positiv getestet worden in den Abstrichen. Also er hat es vermutlich relativ schnell wieder weggedrückt, wenn es denn tatsächlich so gewesen ist.
Sind Sie jetzt immun?
Ich habe Antikörper im Blut, vor 2,5 Wochen das letzte Mal getestet, da waren sie noch da. Was aktuelle Studien ja zeigen, dass man bei relativ symptomarmen Verläufen die verlieren kann, muss ich mal bei mir beobachten. Also ich werde sicherlich in Kürze nochmal gucken, ob sie noch da sind.
Wie ist es bei Ihrer Frau?
Die hat keine Antikörper nachgewiesen jetzt aktuell.
Und das alles, diese Unterschiedlichkeit und diese letztlich diffuse Symptomatik insgesamt, führt, Frage auch dazu, dass das auch ein zusätzliches Problem ist für die Entwicklung von Impfstoffen?
Ja, das muss man abwarten. Tatsächlich ist dieser Verlust von Antikörpern nach relativ kurzer Zeit, beziehungsweise auch die Berichte, dass manche Menschen überhaupt keine Antikörper gebildet haben, hat natürlich Auswirkungen auf die Idee, dass wir mit einem Impfstoff wieder zur Normalität zurückkommen können. Wenn jetzt tatsächlich viele Menschen innerhalb von 3 Monaten, 6 Monaten Antikörper verlieren, bedeutet das möglicherweise, dass man relativ häufig impfen müsste. Und das ist dann die Frage, ob das überhaupt sich durchsetzen kann. Auf der anderen Seite, die Studiendaten, gerade von dem Impfstoff, der mit am weitesten jetzt ist, dieser Oxford-Impfstoff, sind doch relativ positiv zu bewerten. Eine sehr intensive Immunantwort wurde berichtet bei den bis jetzt getesteten Personen. Und auch der zweite Arm des Immunsystems, die sogenannte T-Zell-Immunität, also Zellen, die im Körper infizierte Zellen vernichten sollen. Auch diese Antwort wird mit dem Impfstoff induziert. Also da kann man doch eigentlich noch relativ optimistisch sein, dass wir da was Vernünftiges bekommen werden.
Diese Aussage stammt im Übrigen ähnlich auch von Professor Kremsner von der Universitätsklinik in Tübingen, der ja auch beauftragt ist, in Zusammenarbeit mit einem Tübinger Biotech-Unternehmen einen Impfstoff zu entwickeln.
Genau. Das ist ein ganz gutes Zeichen, dass wir eben auch nicht nur einen Impfstoff haben, der entwickelt wird, sondern dass es da jetzt wirklich sehr, sehr viele erfolgversprechende Kandidaten gibt, eben auch mehrere aus Deutschland, die auch auf ganz unterschiedlichen Techniken basieren. Und die Vielfalt wird es uns sicherlich ermöglichen, dass wir da in naher Zukunft, wahrscheinlich Mitte nächsten Jahres, doch einiges verfügbar haben werden.
Martin Stürmer, unser Gast heute Vormittag in SWR1 Leute, Virologe, eigens Labor in Frankfurt, Lehrbeauftragter für Virologie an der Universität in Frankfurt, inzwischen auch ein ausgewiesener Medienexperte. Wie war Ihr Crashkurs in Sachen Corona, was die Medien anging?
Ja, es ist natürlich sehr spannend. Es kam doch relativ viel auf einen, prasselte auf mich ein. Klar hat man mal schon mal vor der Kamera gestanden und auch vielleicht schon mal eine Wissenschaftssendung gemacht, aber natürlich in dieser geballten Form war das natürlich neu, die verschiedensten Formate.
Wie oft waren Sie bei Lanz?
Fünf, sechs Mal inzwischen. Und klar, das ist ein anderes Format. Ich habe verschiedene Live-Formate miterlebt. Ich habe mit Skype Interviews geführt, teilweise sogar internationale Anfragen bekommen, also auch englischsprachig über See. Mhm. Sehr, sehr viel. Und das ist natürlich auf der einen Seite sehr spannend und man freut sich natürlich, dass man sein Wissen mit anderen Menschen teilen kann und dazu beitragen kann, Wissen auch zu vermitteln. Und auf der anderen Seite lernt man auch recht schnell, dass man eine Verantwortung hat für das, was man sagt. Und dass auch man sehr aufpassen muss, wie man es sagt, weil vieles auch, je nachdem, wie es formuliert wird und darüber kommt, auch falsch verstanden werden kann.
Unterm Strich haben Sie eher positive Erfahrungen gemacht
mit den Medien? Definitiv. Kann ich. Für mich persönlich habe ich sehr viel Positives gemacht. Ich habe sehr viele tolle Menschen auch kennengelernt. Für mich persönlich auch sehr viel Erfahrung gesammelt, wo ich auch denke, weiter gereift zu sein. Und insofern doch eigentlich nur eher positiv.
Als wir Ende Februar, um es nochmal zu sagen, die allererste Corona-Sendung überhaupt gemacht haben, ich habe nochmal nachgeguckt, worüber wir uns im Detail unterhalten haben, da gab es zum Beispiel noch die Einschätzung der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, wonach man von einer internationalen Notlage ausgeht, aber nicht von einer Pandemie.
Ja gut, das Erstere ist auch das Wichtigere letztendlich. Die internationale Notlage auszurufen ist ja schon etwas, was viele Länder oder die WHO auch in die Lage versetzt, international auch einheitliche Empfehlungen auszugeben und die Länder so ein bisschen dran zu verpflichten, dran zu erinnern, sich auch daran zu halten. Die Pandemie ist letztendlich dann einfach auch nur ein zusätzliches Wort, eine Beschreibung, die diesen Status abdeckt, dass sich das Virus eben auf der ganzen Welt ausbreitet.
Damals Ende Februar war China noch der Hotspot, die Situation in Wuhan. Baden-Württemberg hat die ersten beiden Corona-Fälle damals gehabt.
Genau, kann ich mich gut dran erinnern, weil ich ja, als ich angereist bin, noch davon ausgegangen bin, dass wir beide hier entspannt so ein bisschen ein Sum-up machen, was man zu Corona weiß. Und als dann plötzlich diese drei Fälle da publiziert oder veröffentlicht worden sind, die Nachricht, dann wusste ich schon, okay, das wird anders, dass es diese Dimension annimmt, war vielleicht nicht unbedingt zu erwarten. Und wo Sie den Hotspot ansprechen, der hat sich ja natürlich jetzt deutlich verlagert. Also.
Gab es damals, Herr Stürmer, die eine große dramatische Fehleinschätzung?
Nein, das glaube ich nicht. Im Nachhinein ist man natürlich immer klüger und sicherlich hätte man das eine oder andere besser machen können. Und natürlich kann man sagen, man hätte in China vielleicht vorzeitiger reagieren, etwas restriktiver reagieren können, dass sich das Virus gar nicht großartig verbreitet. Aber das Problem mit unserem SARS-CoV-2 ist es, dass es eben vor dem Krankheitsausbruch sich verbreiten kann oder andere infizieren kann. Dass es viele Menschen gibt, die überhaupt nicht krank werden, gar nicht wissen, dass sie erkrankt sind und das Virus weiter verbreiten. Und das macht es so schwierig. Und deswegen würde ich nicht behaupten, dass wir irgendwo große, gravierende Fehler gemacht haben.
Aktuelle Zahlen, 15 Millionen Corona-Infektionen weltweit, mehr als 600.000 Tote. Das ist die vorläufige, schlimme Bilanz. Vor diesem Hintergrund sind die Zahlen in Deutschland, na positiv nicht, aber sie sind natürlich vertretbar im Sinne von 200.000 Corona-Infektionen und gut 9.000 Tote. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass wir bislang zumindest verhältnismäßig gut aus dieser Geschichte rausgekommen sind?
Definitiv. Wir haben sicherlich auch Glück gehabt, dass damals Norditalien als erste betroffen waren und Deutschland nicht in dieser Form, weil man konnte doch relativ viel lernen. Hatte im Prinzip eine knappe Woche Zeit, sich auf das vorzubereiten. Und wenn wir nicht diese harten Maßnahmen getroffen hätten, diese massiven Einschnitte, die Lockdown-Geschichten, das Kontaktsperre und, dann wird es uns auch nicht so gut gehen, wie es uns im Augenblick geht. Und deswegen können wir uns wirklich glücklich schätzen, gerade auch im Vergleich zu vielen anderen Ländern.
Weil das Infektionsrisiko, das zeigt ja auch der Blick auf die anderen Länder, weil dieses Risiko nach wie vor sehr hoch ist?
Das Virus hat sich nicht verändert. Es ist genauso infektiös wie am Anfang der Pandemie. Es mutiert zwar, aber nicht in der Form, dass wir jetzt sagen können, es ist weniger infektiös. Und wenn man das Virus nur lässt und wenn man, wir wissen inzwischen, wie man sich optimal schützt, und wenn man das Virus aber in Ruhe lässt und sich einfach vermehren lässt, dann sehen wir im Beispiel Brasilien, USA, wo das hinführen kann.
Gibt es eine neue und damit auch gefährliche Sorglosigkeit? Also wenn man sich die Situation am Ballermann anguckt, geguckt oder angeguckt hat in der letzten Woche. Oder dass jetzt ein See in Baden-Württemberg gesperrt werden muss, weil da viel zu viele Leute auf viel zu engem Raum sind?
Also ich glaube, dass insgesamt die Situation weiterhin so gut ist, weil sich doch sehr viele Menschen eben immer noch die Gedanken machen, die Regeln einhalten, Abstand halten, Masken tragen, wo es notwendig ist. Und gerade so Bilder vom Ballermann oder aus Bulgarien, vom Goldstrand oder auch jetzt hier vereinzelt eben an Stränden und Seen, das ist zum Glück nicht die Regel. Und das Problem ist natürlich, je länger das dauert, je länger man das Gefühl bekommt, die Zahlen bleiben niedrig und jetzt kommt die warme Zeit, ich möchte mal wieder und ohne Maske rumlaufen, auch gerade im Urlaub. Das kann natürlich dazu führen, dass wir in eine Situation kommen, wo aufgrund von Leichtsinnigkeit die Regeln eben nicht mehr eingehalten werden. Man muss auf der anderen Seite dazu sagen, im Freien ist natürlich das Ansteckungsrisiko deutlich geringer als in geschlossenen Räumen. Aber wir werden wieder in die Jahreszeit kommen, wo wir wieder mehr drinnen sein werden. Und wie wir sehen, das Virus ist auch in der warmen Jahreszeit nicht verschwunden. Wir haben einen konstanten Level an Neuinfektionen und gegen Herbst rechne ich deutlich wieder mit deutlich steigenden Zahlen.
Dieser Dreiklang bestehend aus Abstand 1,5 Meter plus Maske, zumindest in geschlossenen Räumen, plus eben auch die entsprechende Handhygiene, bringt das, wenn jeder sich dran hält, tatsächlich so viel, dass man auch sagen kann, deshalb sind wir so gut bislang aus dieser Geschichte rausgekommen?
Absolut. Es war letztendlich natürlich am Anfang die Kontaktsperre, die ja doch natürlich ein massiver Eingriff war. Aber wenn Menschen sich einfach nicht treffen, kann auch ein Virus sich nicht verbreiten. Weil es braucht eben eine gewisse Nähe, es braucht den Kontakt oder die kurze Distanz von Mensch zu Mensch. Und das war der initiale, ganz, ganz wichtige Schritt. Die Maske, die ja jetzt im Vordergrund oft auch steht, ist deswegen natürlich notwendig, weil wir ja wieder sehr viel gelockert haben, weil wir ja wieder mehr Kontakte zulassen, was ja auch richtig ist in unserem Alltagsleben. Es gibt ja viele Faktoren neben der Ansteckungsgefahr, die ja auch zu berücksichtigen sind. Wirtschaftliche Faktoren, familiäre Situation, die Bildungssituation der Kinder und. Das muss man ja alles versuchen in einen Einklang zu bekommen. Und deswegen ist die Maske jetzt umso wichtiger, weil wir eben wieder mehr Kontakte haben, teilweise eben wieder den Abstand nicht einhalten können und ohne Maske sehe ich dann ein gehöriges Risiko.
Was wissen wir heute, Stand jetzt, über Corona? Also Übertragung über Tröpfchen und Aerosole, sprich Niesen, Husten, Sprechen und vor allem Singen.
Genau, definitiv. Über Tröpfcheninfektion, das war uns eigentlich von Anfang an klar, dass das ein Übertragungsweg ist und wahrscheinlich auch der häufigste. Aber im Zuge der Fallberichte, der Infektionskettennachverfolgung gab es doch einige Situationen, wo die Tröpfcheninfektion nicht erklären konnte, wie es zur Ansteckung gekommen ist. Dann hat man weiter geforscht und festgestellt, dass es eben auch Aerosole sind, die das Virus übertragen können. Aerosole sind ganz, ganz feine Tröpfchen, die man mit dem bloßen Auge gar nicht sieht, die natürlich entsprechend ihrer Geringgröße auch nicht viel Virus tragen, aber eine Flugeigenschaft haben, die deutlich anders ist als Tröpfchen, verbleiben viel länger in der Luft, sind in geschlossenen Räumen stabil und letztendlich tragen doch ausreichend Virus, um eine Infektion möglich zu machen.
Welches ist die wichtigste Eingangspforte? Ist es der Mund oder ist es die Nase?
Die Nase ist die wichtigste Eingangspforte, ja.
Eindeutig.
Ja, und deswegen ist es auch immer, wenn die Leute den Mundschutz so halb unter der Nase hängen haben, ist das natürlich nicht gut. Ja, also gerade die Nase ist ganz, ganz wichtig, dass die auch bedeckt ist.
Was ist mit den Augen?
Möglich, ja. Also es ist durchaus, wenn ich Tröpfchen ins Auge bekomme, dann kann ich auch damit die Infektion bekommen.
Aber eher unwahrscheinlich.
Ja, ist nicht der häufigste Übertragungsweg, okay. Ja.
Was ist mit dem, was man zumindest am Anfang auch geglaubt hat, Türklinken desinfizieren oder Gefahr durch Handys?
Ja, sogenannte Schmierinfektion, was ja Türklinken, Gebrauchsgegenstände angeht, ist sicherlich eine Möglichkeit, aber eher die untergeordnete Übertragungsmöglichkeit. Und dementsprechend muss man sich eigentlich keine großen Sorgen machen. Natürlich, eine entsprechende Hygiene gehört immer dazu, aber es ist nicht der Hauptübertragungsweg über Schmierinfektion.
Also viele Menschen in geschlossenen, nicht belüfteten Räumen, die den Sicherheitsabstand nicht einhalten und sich möglicherweise gegenseitig ansprechen, anhusten oder ansingen. Das ist das Gefährlichste.
Genau. Wir haben es ja jetzt, das beste Beispiel war ja die Après-Ski-Partys in Ischgl. Das ist ja das Paradebeispiel und aus diesen Situationen hat man ja auch gelernt und geschlossene Räume, wie Sie es gesagt haben, kein Abstand, keine Maske. Und jeder weiß, wenn die Musik laut ist, dann muss man lauter reden, um mit seinem Nebenmann zu sprechen. Man singt vielleicht auch das Lied mit, egal ob es jetzt die Stones sind oder ein anderes Lied. Mhm. Und das sind einfach die Situationen, wo eben sehr viel Aerosole produziert werden und entsprechend auch zu einer Ansteckung führen.
Die Gefahr im Freien sehr viel geringer. Ich erinnere mich an eine chinesische Studie im Zusammenhang mit Wuhan. Die kam, glaube ich, zu dem Ergebnis, dass weit über 90% aller rückverfolgbaren Infektionen in geschlossenen Räumen stattgefunden haben.
Ja, es ist natürlich in der freien Luft sozusagen, also außerhalb von geschlossenen Räumen, eine ganz andere Luftzirkulation. Wenn ich da meine Aerosolwolke ausatme, ausspreche, dann ist durch die Umluft relativ schnell diese Wolke doch sehr stark verteilt und dann ist eben doch die Virusmenge nicht mehr ausreichend, um jemanden anzustecken. Nichtsdestotrotz ist es nicht unmöglich und gerade im Kontext eben von überfüllten Seen, überfüllten Stränden, Partymeilen, wo eben doch auch im Freien relativ enger Kontakt ist und viel Aktivität auch mit der Stimme stattfindet, ist es eben trotzdem möglich, auch Infektionen zu bekommen.
Sind viele Mails von SWR1 Hörerinnen und Hörern eingegangen? Ein Hörer schreibt, sie würden die Unwahrheit sagen. Wenn Sie behaupten, dass man sich hauptsächlich über die Nase infiziert, die Haupteingangspforte sei der Mund.
Ja, es ist natürlich richtig, dass in der Nase diese feinen Härchen drin sind, die dafür geschaffen sind, Erreger festzuhalten. Aber es geht ja gar nicht um die Härchen, es geht um die Rezeptoren, also die Schlösser, mit denen das Virus sozusagen die Zelle aufschließt. Und die sind in der Nase eben sehr, sehr dominant vorhanden.
Dann gibt es zwei Hörer, die sagen, wir würden Lügen verbreiten, wenn wir betonen, dass Masken nützen. Masken würden nicht nützen. Masken würden zu 99% schaden.
Ja, das müssen wir erstmal zeigen. Hier hätte ich gerne die Berichte gesehen, wo jetzt die Fallberichte sind, dass massiv Menschen in die Krankenhäuser eingeliefert werden, weil sie Masken getragen haben. Es gibt die gegenteiligen Berichte. Man muss nur das Beispiel Jena sich mal anschauen, wo doch sehr effektiv gezeigt werden konnte. Durch das frühzeitige Einführen der Maskenpflicht hat Jena es geschafft, die Infektionszahlen auf null zu senken. Und das ist auch in der Studie richtig ordentlich dokumentiert und veröffentlicht worden.
Wobei man da am Anfang von Corona, glaube ich, auch ein bisschen rumgeeiert hat, indem man gesagt hat, Masken würden gar nichts nützen, wobei man damals ja auch zu wenig Masken hatte.
Sicherlich hatte das damit zu tun. Auf der anderen Seite war die erste Maßnahme ja die Kontaktsperre. Und wenn ich eine Kontaktsperre habe, brauche ich keine Maske initial. Wir brauchen die Masken jetzt in der Situation, weil wir wieder gelockert haben, weil wir mehr Kontakte zulassen und eben einfach dadurch eben vermeiden, dass das Virus sich verbreiten kann durch das Tragen der Maske.
Vorwurf einseitige Berichterstattung, im Übrigen nicht zum ersten Mal. Und das wird begründet mit einem vielleicht durchaus bedenkenswerten Argument, wenn man sich anguckt, dass in der Größenordnung von 50.000 Krebsoperationen verschoben wurden oder verschoben werden mussten, dass da an ganz anderer Stelle sehr viel Schlimmeres passiert ist.
Ja, im Nachhinein ist es natürlich, klar kann man argumentieren, wir haben die ganzen Betten nicht gebraucht, die wir freigehalten haben, wir haben wichtige Operationen verschoben für nichts. Aber man verdreht jetzt hier die Tatsachen, wenn man so argumentiert. Warum haben wir freie Betten gehabt? Weil wir reagiert haben, weil Kontaktsperre eingeführt worden ist, weil in der ganzen Land eine sehr große Disziplin an den Tag gelegt worden ist, sich an die Maßnahmen zu halten. Wir haben das Beispiel Norditalien gesehen. Norditalien wird immer vorgeworfen, sie hätten ein schlechtes Gesundheitssystem. Da würden die Menschen insgesamt reihenweise sterben. Ich habe eine Kollegin, die kommt gebürtig aus der Gegend, die hat Familie dort. Das ist nicht normal gewesen, was in Norditalien dieses Jahr passiert ist. Wir sehen das Beispiel Brasilien, wir sehen das Beispiel USA. Wie viele Menschen sterben zusätzlich an Coronavirus? Das haben wir in Deutschland nicht, weil wir so schnell, so gut reagiert haben und sicherlich auch ein bisschen Glück gehabt haben, dass es nicht Deutschland zuerst getroffen hat, sondern Norditalien in Europa.
Was hat Norditalien falsch gemacht?
Sie haben eigentlich gar nichts falsch gemacht. Sie haben letztendlich Pech gehabt, dass Sie die Ersten waren, die diese ganzen Infektionen abbekommen haben. Sicherlich hat Norditalien auch enge Kontakte, wirtschaftliche Kontakte mit China gehabt, durch die Seidenstraße, sehr viel Bekleidungsindustrie. Und da war ein reger Austausch zwischen China und Italien. Und dementsprechend hatten Sie, sage ich mal, wirklich einfach das Pech, als Erste dran zu sein.
Wer ist coronatechnisch besonders gefährdet? Alte, sehr alte Menschen mit Vorerkrankungen nach wie vor?
Ja, nach wie vor ist es so, dass es hohe Alter und eben entsprechende Vorerkrankungen ein hohes Risiko darstellen. Gerade auch, wenn die Lunge als Vorerkrankung betroffen ist, aber auch so ganz banale Volkserkrankungen wie ein Diabetes oder auch Übergewicht.
Aha. Gibt es da eine Erklärung? Weiß man, warum gerade zum Beispiel stark übergewichtige Menschen besonders gefährdet sind?
Ja, es ist wohl so, dass durch das starke Übergewicht eine andere Art der oder eine schnellere Form der Entzündungsreaktion ausgelöst wird und dementsprechend das Immunsystem stärkere Schäden auch anrichten kann, wenn der Körper mit dem Virus infiziert ist.
Warum sind Männer gefährdeter als Frauen?
Auch da gibt es wahrscheinlich eine tatsächlich eine genetische Komponente, dass wir als Männer mit unserem XY-Chromosomensatz im Vergleich zu Frauen mit dem Doppel-X eine andere Genkonstellation haben und da möglicherweise auch die Immunaktivität eine andere ist. Zusätzlich dazu, dass man uns Männern ja nachsagt, dass wir eine etwas, sagen wir mal, gefährlichere Lebensweise haben als die Frauen.
Wie ist es mit den Kindern? Ich habe gelesen, nur 1% aller Corona-Infektionen fallen auf Kinder unter 10 Jahren. Ist da der Tanz, den wir veranstaltet haben mit den Schulschließungen, nicht irgendwie im Nachhinein falsch gewesen?
Ja, das mit den Kindern ist ein eigenes Problem. Es ist ja so, dass wir gerade am Anfang der Pandemie uns konzentriert haben auf die Patienten zum Testen, die krank waren, die Symptome hatten. Jetzt ist es so, dass die Kinder ganz oft milde bis asymptomatische Verläufe haben, also am Anfang überhaupt nicht in unser Testraster gefallen sind. Jetzt fängt man ja an, aufgrund der Testkapazitäten, die man zur Verfügung hat, auch viel in Kindergärten und Schulen zu testen. Man kann ganz klar sagen, Kinder sind keine Virenschleudern. Das ist sicherlich, da sind sich alle Studien einig. Aber auch Kinder können sich infizieren und Kinder können das Virus weitergeben. Insofern so Kinder als überhaupt völlig gefahrlos darzustellen, Das halte ich auch für den falschen Weg.
Um die Statistik zu komplementieren, 80% aller Corona-Infizierten haben entweder keine oder wenig Symptome. Stimmt das?
Ja, es ist tatsächlich so, dass wir einen sehr hohen Anteil an mild symptomatischen Verläufen bis asymptomatischen haben. Und auch da ist wieder die Beobachtung aus Ischgl sehr, sehr interessant. Man hat ja jetzt im Nachgang die Daten aufgearbeitet, Antikörpertests durchgeführt, Befragungen durchgeführt. Und es ein großer Teil der Menschen, die in Ischgl positiv getestet worden sind, hatten von dieser Infektion überhaupt nichts bemerkt.
15%, Sie würden darunter fallen, 15% aller derer, die Corona gekriegt haben, haben einen schweren Krankheitsverlauf.
Nein, ich würde meinen Verlauf tatsächlich nicht als schwer bezeichnen. Der schwere nicht? Krankheitsverlauf, ja, ich hatte diese Rückenschmerzen, die waren unangenehm.
Geruchssinn, Geschmackssinn weg.
Ja, auch das ist natürlich erstmal so klinisch gesehen jetzt kein schwerer Verlauf. Das ist natürlich für das Individuum, jeder, der mal in ein Brot beißt oder in einen Wein trinkt und den nicht riecht oder dass das leckere Brötchen nicht schmeckt oder den leckeren Fisch, der weiß, wovon ich rede. Das ist aber eher eine subjektive Geschichte. Klinisch gesehen hatte ich einen milden Verlauf, aber tatsächlich reden wir vom schweren Verlauf, wenn ich ins Krankenhaus muss.
15%, die Zahl ist korrekt. Genau. Und 5% derer, die es dann irgendwann gekriegt haben, die haben möglicherweise auch um ihr Leben kämpfen müssen.
Genau, das sind dann die schwerst kranken Patienten, die intensivpflichtig und beatmungspflichtig geworden sind. Ja.
Wir haben sehr viele Fragen von SWR1-Hörerinnen und Hörer. Corona oder Covid-19 betreffend. Auch beispielsweise die Frage, ob je nachdem, wie viele Viren man abkriegt, das Auswirkungen auf den Krankheitsverlauf hat.
Ja, es ist tatsächlich eine Dosisabhängigkeit vorhanden. Wenn ich relativ viele Viren auf einmal in mich aufnehme und da auch schon ein Teil davon in die tiefen Atemwege, sprich Richtung Lunge, abwandert, dann habe ich relativ hohe Wahrscheinlichkeit für einen schweren Verlauf.
Ist es auch die Erklärung dafür, dass chinesische Ärzte in Norditalien eigentlich gesund und im Beruf stehend dann so häufig auch gestorben sind, weil die über einen langen Zeitraum viel abgekriegt
natürlich,
haben?
Natürlich. Das ist eine Zeitabhängigkeit, eine Dosisabhängigkeit. Und wenn ich viele Patienten behandle, dann habe ich natürlich ein ganz deutlich höheres Risiko.
Ja. Ist das Virus immer gleich oder gibt es sozusagen die harmlose Variante? Also wenn man Glück hat, kriegt man die. Und dann gibt es eine gefährliche Variante. Mhm. Wenn man Pech hat, kriegt man die.
Also noch ist nicht so ganz klar definiert, dass es eine gefährliche, eine nicht gefährliche Variante gibt. Viren mutieren grundsätzlich und SARS-CoV-2 macht da keine Ausnahme. Auch dieses Virus verändert sich. Es ist aber im Augenblick so, dass wir noch nicht genau Daten haben, die da wirklich Hinweise haben, dass es gefährlichere Varianten gibt. Grundsätzlich ist es von der Evolution her eher so, dass Viren versuchen, sich optimal zu vermehren. Und da ist es eher so, dass die Richtung geht mit weniger Gefährlichkeit für den Wirt. Weil was nützt es einem Virus, wenn der Wirt früh stirbt?
Kann man sich auch nicht gut verbreiten. Dann ist das Virus auch tot.
Ja, genau.
Was ist mit Medikamenten? Remdesivir beispielsweise.
Remdesivir ist die einzige inzwischen zugelassene direkt wirksame Substanz, die also gegen das Virus gerichtet ist. Dieses Medikament verhindert, dass sich das Virus vermehren kann, indem die Erbinformation nicht reproduziert werden kann. Die Wirkung des Remdesivir ist ehrlich eher bei den hospitalisierten Patienten mit relativ schwerem Krankheitsverlauf. Da können wir die Aufenthaltsdauer im Krankenhaus signifikant verkürzen. Aber dieses Medikament hat eigentlich keinen eindeutig bewiesenen Vorteil, was die Sterblichkeit angeht.
Was ist mit dem Malariamittel Chloroquin, das Mr. Trump ja eine Zeit lang genommen hat?
Ja, da gab es sehr viel hin und her. Zwischendurch gab es Ergebnisse, dass man sagt, bitte bloß nicht verwenden, ist eher gefährlich. Dann hieß es wieder, nein, die Studien werden weiterlaufen. Da gibt es eigentlich keine eindeutigen Signale, dass es einen Vorteil hat, dieses Medikament zu nehmen. Ich würde eher davon abraten.
Würden Sie abraten oder zuraten, Nasenspray zu nehmen?
Auch da gibt's keine gesicherten Erkenntnisse, was die antivirale Wirkung angeht. Grundsätzlich ist es so, wenn die Schleimhäute gut in Schuss sind, also man pflegt seine Schleimhäute, man strapaziert sie nicht, dann hat man einen zusätzlichen Schutz gegen Erreger jeglicher Art. Ja, also insofern nicht nur spezifisch, was Covid-19 angeht oder SARS-CoV-2, sondern allgemein sollte man mit seinen Schleimhäuten sorgfältig umgehen. Und ein pflegendes Nasenspray ist da sicherlich nicht verkehrt.
Ist man aktuell und global dabei, neue Medikamente zu entwickeln, speziell gegen Covid-19?
Es wird sicherlich auch in der Medikamentenforschung weitergehen. Es ist jetzt aktuell, war das Remdesivir relativ weit fortgeschritten. Man hat andere Möglichkeit, man kann sogenannte symptomatische Behandlung machen, zum Beispiel Entzündungshemmer, die überschüssende Reaktion des Immunsystems verhindern, Dexamethason als ein Beispiel. Man weiß, dass einige Patienten gefährdet waren durch Thrombosen, da gibt man Heparin als vorbeugende Maßnahme, also solche Richtung läuft relativ viel.
Zugegebenermaßen etwas ironisch von mir zugespitzt die Frage, ist jemand wie Drosten eine Koryphäe oder ein Scharlatan?
Nein, Christian Drosten ist definitiv eine Koryphäe. Er ist ein sehr erfahrener Virologe, gerade auf dem Gebiet der Coronaviren. Er war ja bei der SARS-Entdeckung 2002, 2003 federführend mit unserem Frankfurter Team mit dabei. Also er hat das Virus letztendlich auch charakterisieren und identifizieren können. Er hat sehr viel Zeit und Energie dort reingesteckt. Er leitet das nationale Konziliarlabor für Coronaviren, also ist letztendlich die erste Ansprechperson dafür.
Wobei er sich, wie andere Wissenschaftler auch immer wieder korrigieren musste.
Ja, aber das ist Wissenschaft. Wir kennen das Virus jetzt 7 Monate und wir hatten gar nicht die große Datenbasis, um wirklich mit hundertprozentiger Sicherheit bestimmte Aussagen treffen zu können. Das können wir heute noch nicht. Man lernt mit dazu und ich glaube, es ist überhaupt kein Fehler, sozusagen zugeben zu können, dass die Datenlage am Anfang zu anderen Rückschlüssen geführt haben, als jetzt, wo wir mehr Daten zur Verfügung haben. Das ist, glaube ich, auch gerade wichtig, dass Wissenschaft eben auch sich verändert, beziehungsweise die Erkenntnisse sich verändern und das muss man kommunizieren dürfen.
Wir wollten noch über die Impfung sprechen. Wie zuversichtlich sind Sie, dass wir im kommenden Jahr beispielsweise eine funktionierende Impfung bekommen werden?
Bin ich eigentlich immer noch relativ zuversichtlich. Gerade jetzt, es sind ja erste Daten auch von dem Oxford-Impfstoff wieder veröffentlicht worden in einer renommierten Fachzeitschrift, wo sie auch berichtet haben, dass sie eine sehr ausgeprägte Immunantwort mit ihrem Impfstoff induzieren konnten, dass sie den zweiten Arm des Immunsystems mitstimulieren konnten. Und jetzt muss dieser Impfstoff natürlich im Feld zeigen, dass er tatsächlich vor der Infektion schützt. Aber ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir Mitte nächsten Jahres mindestens einen Impfstoff zur Verfügung haben werden.
Wenn es dann, sagen wir mal, eine Wirksamkeit gibt von 70-80%, wäre das im Gesamten betrachtet schon mal eine sehr, sehr gute Nachricht?
Ja, grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir gerne einen Impfstoff hätten, der uns deutlich besser schützt. Aber das ist, glaube ich, im Kontext der Zeit, die man mal betrachten muss, wie welcher Geschwindigkeit überhaupt ein Impfstoff über die klinischen Phasen durchgeht, beeindruckend. Und da ist eine 70-80%ige Wirkung sicherlich schon mal sehr, sehr gut. Es ist ja nicht das Ende der Fahnenstange. Wenn diese Impfstoffe zugelassen werden, heißt es ja nicht, dass die Entwicklung nicht weitergeht.
Wie ist es mit der Immunität? Haben Sie eine Idee oder eine Vorstellung, wann man tatsächlich verlässlich sagen kann, es gibt eine Immunität oder es gibt eine Teilimmunität oder nach, keine Ahnung, einem halben Jahr verschwindet die Immunität?
Da sind die Daten noch nicht stabil genug. Es gibt jetzt diverse Studien, die gezeigt haben, dass gerade bei den Menschen mit milden oder asymptomatischen Verläufen entweder kaum oder keine Antikörper gebildet worden sind, beziehungsweise die Antikörper relativ schnell sich wieder zurückbilden. Jetzt gerade ist eine andere Studie veröffentlicht worden aus Kooperation China-Deutschland, wo gezeigt worden ist, dass bei dem Gros der Patienten über ein halbes Jahr die Antikörper stabil geblieben sind. Da waren es aber auch viele Patienten, die eben in Krankenhäusern gewesen sind. Also es ist noch viel Daten, die wir jetzt auswerten müssen, um da wirklich ein eindeutiges Bild zeichnen zu können.
Wenn Sie an den Herbst und wenn Sie an den Winter denken, haben Sie Sorge?
Sorge nicht unbedingt. Ich rechne mit steigenden Fallzahlen, einfach aufgrund der generellen Kondition, dass im Herbst und im Winter wir wieder viel in den geschlossenen Räumen sein werden und grundsätzlich viel mehr Erkältungskrankheiten uns heimsuchen werden. Ob das wirklich ein massiver Anstieg der Zahlen wird, das liegt tatsächlich weiterhin an uns allen, inwieweit wir uns weiterhin an die vorgegebenen Maßnahmen halten, was Hygiene, Abstand und Masken betrifft.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Sehr gerne.
Eins gehört.